Ja, wir stehen ja mitten in der Drei-Wochen-Aktion. Genau, wir haben uns letzte Woche damit beschäftigt, mit angenommen zu sein bei Jesus Christus. Und ich hoffe, dass du einige neue Entdeckungen gemacht hast, dass dir Gott auch in dieser Woche nochmal wirklich groß geworden ist, ja, dass du angenommen bist von Gott. Heute das Thema sicher. Sicherheit, das ist ja ein Thema für uns Menschen, das viele Leute beschäftigt, gerade auch in der heutigen Zeit, wo eben vieles unsicher ist. Beschäftigt Jungverliebte, die sich fragen, ja, soll ich jetzt wirklich diesen Partner heiraten, den Bund des Lebens schließen? Liebe ich diese Person noch in 20, 30 Jahren? Liebt sie mich noch? Firmeninhaber versuchen zu planen, sie brauchen Planungssicherheit mit Verträgen, dass eben auch Kundschaft kommt. Sie brauchen Verträge, damit sie Mitarbeiter haben. Wir Menschen suchen nach Sicherheit. Ja, es gibt Ausnahmen, einige versuchen da irgendwo auszubrechen, aus verschiedenen, vielleicht auch nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, denen ich jetzt nicht nachgehen möchte. Aber in der Regel suchen wir Menschen nach Sicherheit. Wir suchen gerade in unsicheren Zeiten nach Sicherheit. Sicherheit ist somit bedeutsam für dein Leben. Wenn du unsicher bist, gibt es verschiedene negative Auswirkungen auf dein Leben. Stell dir vor, du übernachtest im Zelt, wächst mitten in der Nacht auf und hörst Geräusche vor dem Zelt. Und diese Geräusche, die lassen unbestritten darauf schließen, dass sich zwei Bären vor dem Zelt befinden. Unsicherheit macht schlaflos. Ich glaube, niemand von uns würde in der Situation wieder ruhig einschlafen. Oder die Situation bei der Arbeitsstelle. Du weißt, dein Chef möchte Stellen abbauen. Und seit du das weißt, da taucht er regelmäßig hinter deinem Rücken auf und sieht, was du so den ganzen Tag tust, ob du auch Fehler machst oder nicht. Ein zusätzlicher Druck entsteht. Und sehr wahrscheinlich durch diesen zusätzlichen Druck entstehen nochmals mehr Fehler als sonst. Es befreit nicht zu einem befreiten Leben, sorglosen Leben. Oder denken wir an die Sicherheit, die dir eine Ehe geben kann. Ein vertrauter Partner, dem du dich anvertrauen kannst, wo du dich geborgen fühlst, wo du dich angenommen fühlst. Weißt, sicher zu sein ist wichtig für uns alle. Und heute Morgen, da geht es darum, sicher zu sein in Jesus Christus. Und ich möchte das anhand von zwei Punkten erarbeiten. Erstens, mit Christus sicher ans Ziel und mit Christus sicher durchs Leben gehen. Spätestens seit dem Buch Die Pilgerreise, da wird ja das Christsein eben mit einer Reise verglichen. Die Reise beginnt mit der Bekehrung und irgendwann ist man dann in der Ewigkeit. Irgendwann ist man bei Gott und diese Reise geht durch verschiedene Höhen und verschiedene Tiefen, Herausforderungen oder eben schöne Momente. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich sicher sein, dass ich mal in diesem Ziel ankomme? Oder werde ich irgendwo auf dem Weg Schiffbruch erleiden? Man nennt das unter Theologen auch die Frage nach der Heilsgewissheit. Die Heilsgewissheit wird unter Christen verschieden beantwortet. Die Gemeinsamkeit liegt, das Heil ist allein durch Jesus Christus. Und die Frage, die wir uns heute Morgen auch stellen möchten, können wir denn eine Heilsgewissheit haben? Können wir sicher sein, dass ich am Ziel ankommen werde? Und wieso ist das so bedeutsam? Wenn wir die Angst haben, das Ziel nicht zu erreichen, dann haben wir ein ungesundes Glaubensleben. Vorhin hatte ich das Beispiel angebracht, der Chef, der hinter deinem Rücken steht und sieht, ob du irgendeinen Fehler tust, ob du Fehler anhäufst, ob du mehr Fehler machst, als deine Arbeitskollegen. Und jetzt stellen wir das vor, wenn Gott hinter einem steht, den ganzen Tag beobachtet Wo machst du einen Fehler? Und früher oder später werden wir diesen Fehler tun. Und sehr wahrscheinlich eher früher als spät. Und somit entsteht ein rieser Druck, ich darf nicht versagen, ich darf nicht sündigen. Und du wirst versagen, du wirst sündigen. Und der ganze Zeit kommt der Gedanke, was passiert dann mit mir? Wird mich Gott dann strafen dafür? Dadurch haben wir schlaflose Nächte, dadurch finden wir uns nicht mehr geborgen in Jesus Christus und das Gottesbild verrückt zu einem strafenden Gott. Wie bekomme ich also Heilsgewissheit? Die erste Antwort: durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus. Jesus Christus ist nicht der Chef, der hinter deinem Rücken steht und die ganze Zeit schaut, wo du wieder einen Fehler machst, wo er dich wieder dafür bestrafen kann. Und ich möchte mit uns zwei Bibelstellen heute Morgen betrachten, wodurch wir Heilsgewissheit bekommen. Die erste Stelle aus Philipper, Kapitel 1, Vers 6. Ich bin dessen gewiss, dass er, der das gute Werk in euch angefangen hat, es bis zum Tag Christi Jesu auch vollendet haben wird. Im Kontext dieser Stelle spricht Paulus davon, von der Gemeinde. Er spricht über die Gemeinde und ist dankbar für diese Gemeinde. Ja, er freut sich an dieser Gemeinde. Er freut sich daran, dass die den Glauben angenommen haben. Ja, dass es Gläubige in Philippi gibt. Wenn er heute leben würde und an die Gemeinde in Mademühlen denken würde, dann würde er sich freuen. Das sind Gläubige. Die haben das Evangelium angenommen. Er hat also einen dankbaren Blick auf die Gemeinde. Und er ist dankbar, weil er eine Gewissheit hat. Eine Gewissheit ist das Gegenteil von Unsicherheit. Paulus sagt nicht, ja, ich habe da schon ein wenig Hoffnung, dass von euch in Philippi vielleicht 90% den Himmel kommen werden. Ja, dass es vielleicht 90% auch schaffen werden. Philippi ist ja eine vorbildliche Gemeinde. Im Brief haben wir keine langen Abschnitte der Ermahnung für die Gemeinde. Es ist aber auch keine perfekte Gemeinde. Sie wird dazu angehalten, einander so anzunehmen, wie sie sind. Einander höher zu achten, den Nächsten höher zu achten als sich selbst. Ja, wieso muss das Paulus schreiben? Weil sie sehr wahrscheinlich auch, wie wir alle, in Gefahr stehen, dies eben nicht zu tun. Ja, zwei Personen werden sogar namentlich erwähnt und ermahnt. Die Philippi ist keine perfekte Gemeinde. Paulus hat nicht einfach diese Hoffnung, sondern er hat die Gewissheit, dass auch diese unperfekte Gemeinde das Ziel erreichen wird. Ja, er schaut voller Zuversicht in die Ewigkeit und sagt, ihr werdet das Ziel erreichen. Er hat auch nicht diese Hoffnung, weil es eben eine vorbildliche Gemeinde ist. Ja, es ist eine vorbildliche Gemeinde. In Kapitel 2, Vers 12 lesen wir davon, dass eben Philippi eine gehorsame Gemeinde ist. Ja, die bemüht ist, den Willen Gottes zu tun. Ja, sie haben sogar Epaphroditus, einen Abgesandten zu Paulus geschickt, um ihn zu unterstützen. Auch finanziell unterstützen sie ihn. Ja, Philippi ist wirklich eine vorbildliche Gemeinde in mancher Hinsicht. Und ist deswegen Paulus überzeugt, dass die Philipper deswegen die Ewigkeit erreichen werden? Nein. Die Begründung ist darin, der das gute Werk angefangen hat, wird es auch vollenden. Ja, seine Hoffnung ist so stark, weil sie in Jesus Christus gegründet ist, nicht in den Philippern. Darum ist es eben mehr als nur eine Hoffnung. Darum ist es für ihn eine Gewissheit, dass die Gemeinde in Philippi das Ziel erreichen wird. Paulus begründet seine Zuversicht, dass die Gemeinde in Philippi das Ziel erreichen wird. Ja, das Ziel, die ewige Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland, dass sie dieses Ziel erreichen werden, weil Jesus dafür sorgt. Paulus ist sich bewusst, bei der Bekehrung der Philipper hat Jesus gewirkt. Ja, er wirkt auch dafür Sorgen, dass die Philipper das Ziel erreichen werden. Die zweite Stelle ist 1. Korinther, Kapitel 1, Verse 8 bis 9. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesu Christi. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Auch hier ist der Kontext, der Dank für die Gemeinde. Für die Gemeinde in Korinth, ja, dass sie durch Jesus Christus dazugehören dürfen. Die Verse 7 und 8 sprechen davon, Verse 7 spricht davon, ja, dass eben Jesus Christus sie festgemacht hat. Und dann, Entschuldigung, in Vers 7 lesen wir davon, dass es eben um Jesus Christus geht und dann in Vers 8, dass er euch festmacht, also hier bezieht es sich auf Jesus Christus. Er wird euch. Er blickt hier auf das Ende. Er blickt hier auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und auch hier liegt die Begründung darin, dass er das Werk angefangen hat und es auch vollenden wird. Denn Gott ist treu. Wenn wir in die Gemeinde in Korinth blicken, dann sehen wir, dass dies im Gegensatz zu Philippi nicht wirklich eine vorbildliche Gemeinde war. Eine Gemeinde mit vielen Fehlern. Auch bei ihnen ist Paulus gewiss, Jesus wird sie ans Ende führen. Paulus setzt sein Vertrauen, dass die Gemeinde am Tag der Wiederkunft für Christus bereit ist. Mit anderen Worten, dass sie das Ziel erreichen werden, weil Gott treu ist. Die Begründung auch hier in Gott selbst. Er ist Ziel und er ist Anfang ihres Glaubens. Er hat berufen und er wird sie auch ans Ziel bringen. Und damit kommen wir zu Römer Kapitel 8. Wir haben es in der Textlesung gehört. Wenn Gott für dich, wer kann gegen dich sein? Also wenn der Schöpfer der Welt, wenn der Erhalter dieser Welt hinter dir steht, wer kann dann noch gegen dich sein? Er, der alle Macht hat, steht hinter dir. Er, der keine Grenzen hat, wenn er für dich ist, ist egal, wer gegen dich ist. Du hast den Stärksten hinter dir. Wer kann dir Welten Gottes anklagen? Ja, wir tun immer wieder Sünde und der Anklager, der Satan, kommt vor Gott und klagt uns immer wieder an. Aber wer kann uns anklagen, wenn Jesus Christus für uns gestorben ist? Ja, wenn er uns freigesprochen hat, wenn Gott, der Richter, dich freispricht durch Jesu Blut. Niemand kann dich anklagen. Niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes. Wir haben also Heilsgewissheit in Jesus Christus, weil wir auf Jesus Christus blicken. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Thema. Wir haben das letzte Mal auch gehört, Glaube allein rettet dich. Und jetzt möchte ich mit euch betrachten, was heißt es denn, einen rettenden Glauben zu haben? Einen rettenden Glauben zu haben, heißt, ein rechter Glaube zu haben. Und ich möchte hier vorbemerken, es geht nicht darum, dass wir eine einwandfreie Theologie haben. Ja, wir werden nicht errettet aufgrund unserer Theologie. Dass wir bei einem Test 100 Punkte haben, wenn es um theologische Fragen geht. Und da kann ich nur sagen, zum Glück ist das so. Weil bei vielen Dingen ist es eine Wachstumsfrage. Durch das Bibelstudium wächst unser Bild von Gott. Wir lernen mehr und mehr von ihm. Aber es ist so, dass wir aufgrund des Glaubens, auf der Grundlage der Bibel errettet werden. Die Frage ist also, an welchen Jesus Christus glaubst du? Glaubst du an den Jesus, der im Alten Testament vorausgesagt wird, der im Neuen Testament offenbart wird? Wenn du an einen Jesus glaubst, an einen Jesus Christus glaubst, der nichts mit dem Jesus zu tun hat, wie er im Neuen Testament dargestellt wird, dann stellt sich die Frage ja, an welchen Jesus glaubst du denn? In den Evangelien lesen wir von den Schriftgelehrten, ja, lesen wir von den Pharisäern. Sie haben Jesus Christus abgelehnt, so wie er sich offenbart hat. Sie wollten diesen Messias nicht, wie er war. Sie wollten einen anderen. Der Glaube war da an einen Messias, aber nicht den. Glauben wir also an die Offenbarung Jesu Christi in der Bibel? Und glauben wir an das, was die Bibel lehrt? Eventuell hast du den Glauben, du bist errettet, weil in Ewigkeit sowieso alle errettet werden. Auch hier, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, Jesus Christus ist der Weg in die Ewigkeit. Glaubst du an das, was die Bibel lehrt? Heilsgewissheit haben wir aufgrund eines rechten Glaubens. Und hier eben nochmals die Erinnerung, hier geht es nicht um Detailfragen des Glaubens, aber es geht darum, haben wir den Glauben an den Jesus, den wir in der Bibel offenbart haben? Ziel und Inhalt unseres Glaubens ist wichtig, nicht, dass wir irgendeinen Glauben haben. Römer Kapitel 10, Vers 14 heißt es, doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Also Jesus Christus muss offenbart werden. Wenn du einfach Glaube hast, dann hast du Glaube, aber du musst einen richtigen Glauben haben. Rechter Glaube gründet also in der Bibel und wir haben den Auftrag, in der Bibel zu wachsen. Der zweite Punkt ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. In Jakobus 2, Vers 19, da lesen wir, du glaubst, dass nur ein Gott ist? Ja, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Im Kontext geht es hier um den Glauben und Werke. Und dazu kommen wir gleich später. Aber es unterstreicht nochmal, nur die richtige Theologie zu haben, bringt nicht weiter. Entscheidend ist nicht, ob du daran glaubst, dass die Bibel die Wahrheit spricht. Johannes Kapitel 3, Vers 2 heißt es, Rabbi, von Nikodemus gesprochen, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Diese Einschätzung von Nikodemus ist ja richtig. Er wusste, aber er glaubte in dem Moment nicht. Entscheidend ist also die Beziehung zu Jesus Christus. Johannes Kapitel 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Die ihn annahmen, die ihn aufnahmen. Eine persönliche Beziehung ist das Entscheidende. Im Alten Testament wie auch im Neuen haben wir verschiedene Stellen, die uns dazu auffordern, Gott zu lieben. Und vielleicht fällt das in vielen Personen auch schwer, jemanden zu lieben, den man nicht vor Augen stehen hat. Jemanden zu lieben, was wir nicht sehen. Aber wir haben den Auftrag, Gott zu lieben. Lieben wir ihn? Spüren wir eine Zuneigung zu ihm? Eine Zuneigung zu dem biblischen Jesus? Und die dritte Frage ist die Frage nach der Frucht in deinem Leben. Und hier möchte ich wieder zu Beginn eine eindringliche Warnung aussprechen. Eine eindringliche Warnung vor Selbsttäuschung und Zweifel. Eine Selbsttäuschung. Du kannst dein Leben betrachten und kannst sagen, also so gut wie ich ist ja wohl keiner hier in der Gemeinde. Wenn jemand errettet sein muss, dann bin ich es. Ich habe viele Früchte vorzuweisen. Ja, ich bin vorbildlich in verschiedenen Dingen. Ich spende mein Geld. Ich bin jeden Sonntag in der Gemeinde. Es ist ein Vertrauen auf Werke. Du wirst nicht aufgrund deiner Werke errettet, sondern aufgrund Jesu Christi Werk. Also wir können uns selbst täuschen. Die zweite Warnung ist der Zweifel. Wir lesen von den Anforderungen Gottes im Neuen Testament wie auch im Alten Testament. Und wir sehen unsere eigene Unvollkommenheit. Wir sehen, wie unser Auge uns immer wieder versucht. Wir sehen, wie unser Herz nach verschiedenen Dingen trachtet. Und wir haben Angst davor, verloren zu gehen. Da möchte ich aussprechen, nein, Jesus Christus errettet. Seine Gnade, dein Glaube an ihn errettet dich. Aber trotzdem zeigt die Bibel, dass eben Frucht da sein muss. Jakobus Kapitel 2, Vers 20, der Glaube ohne Werke ist nutzlos. Im Abschnitt wendet sich Jakobus an Menschen, die sagen, ich bin gläubig, aber ihr Leben zeugt nicht davon. Gott warnt im Abschnitt, wenn Glaube vorhanden ist, dann ist es logisch, dass es eine Lebensveränderung gibt. Und diese Aussage, dass eben der Glaube, das Gläubige nicht mehr so sind wie vorher, das habe ich letzte Woche auch schon angesprochen. Ein toter Glaube rettet nicht. Ein toter Glaube, den haben die Dämonen. Sie glauben, ja, sie wissen, dass da ein Gott ist. Aber ihre Reaktion ist Furcht. Unsere Reaktion soll sein Umkehr. Nochmals zur Erinnerung, Jakobus blickt hier vom Kreuz in die Ewigkeit. Jakobus geht auf der Grundlage, du bist errettet. Du hast Jesus Christus angenommen und nun soll etwas folgen. Paulus, wie er das Evangelium im Römerbrief darstellt, er zeigt den Weg zum Kreuz. Das Evangelium alleine rettet. Das ist der Weg der Errettung. Es ist also nicht ein Widerspruch, das Evangelium nach dem Römerbrief oder eben Jakobus, wie er es darstellt, dass eben Glaube auch Taten vorweisen muss. Es ist die Konsequenz. Vielleicht stehst du in den gleichen Glaubenskämpfen wie vor 20 Jahren. Gefühlt hat sich nichts geändert. Ich möchte dich ermutigen, mal den Blick auf andere Dinge zu legen. Wo hat Gott an dir gewirkt? Ich gehe davon aus, wenn der Geist Gottes in dir ist, hat er in anderen Dingen an dir gewirkt. Ja, vielleicht ist diese eine Sache, wo du nicht vorankommst, wo du seit 20, 30, 40 Jahren einen täglichen Kampf hast, der Stachel im Fleisch, der dich daran erinnert, Gnade allein ist es, die dich errettet. Oder vielleicht eine andere Frage. Weinst du über deine Sünden? Bereust du von Herzen, dass du jeden Tag sündigst? Das ist ein Zeichen des Heiligen Geistes in dir. Ein Mensch ohne Heiligen Geist weint nicht über seine Sünden, bereut nicht seine Sünden. Wir haben den Auftrag also, den Geist Gottes in uns wirken zu lassen. Ich habe hier dieses angebracht, was ist ein rettender Glaube? Es geht mir darum, dich nicht in einer falschen Sicherheit wiegen zu lassen. Du glaubst, Glaube alleine rettet. Du sagst, ich glaube. Das ist irgendwie das Gefühl, aber du hast nicht den biblischen Glauben. Ich möchte dich nicht mit diesen Worten verunsichern, sondern es soll dir eigentlich ein Fundament geben, um zu wissen, du bist errettet. Die biblische Aussage ist also, wenn du glaubst, wird dich Jesus Christus ans Ziel bringen. Der rettende Glaube wird dich unterweisen in der Bibel. Das heißt, lies und studier die Bibel. Der rettende Glaube wird dich in die Abhängigkeit, er wird dich in die Beziehung Jesu Christi führen. Und Christus wird in dir Frucht vollbringen. Ja, das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Gewissheit, unsere Zuversicht, dass Gott dich ans Ziel bringt. Es liegt nicht an mir, es liegt nicht an dir, sondern es liegt in seinen Händen. So darf ich gewiss, so darfst du gewiss sein, dass du das Ziel erreichen wirst. Und diese Gewissheit schenkt dir Ruhe in Gott. Diese Gewissheit schenkt dir Kraft für den Tag. Diese Gewissheit lässt dich abends ruhig schlafen. Mit Christus sicher durchs Leben zu gehen. Jetzt haben wir bisher die Sicherheit vor allem auf Sünde bezogen und oft hören wir auch diese Unterstellung von Nichtgläubigen. Ja, wir Christen, wir trösten mit den Worten, irgendwann in Zukunft, da wirst du es mal schön haben. Ja, wir werden es in Ewigkeit schön haben. Wenn wir an Sportler denken, was die alles auf sich nehmen, Anstrengungen in ihrem Alltag, damit sie eine runde Schale am Ende der Saison in die Höhe halten können, dann wird das von Atheisten begutachtet, ja sogar ausgesagt, dass das vernünftig ist. Also dürfen auch wir uns Vertrauen auf die Zukunft setzen. Aber Gott sagt nicht nur einfach, ja in Zukunft werde ich dir Sicherheit geben. Nein, sie beginnt schon im Hier und Heute. Mit Christus kannst du sicher durchs Leben gehen. Wir leben in einer ungewissen Zeit, das beschäftigt einige mehr und einige weniger. Aber wenn uns Sorgen quälen, wenn uns Sorgen vereinnahmen, dann haben wir früher oder später nur noch einen Gedanken, nämlich die Sorge. Unsere Gedanken kreisen eben nur noch um dieses eine Thema, diese eine Sorge, die wir haben. Und das Alte Testament wie auch das Neue Testament zeigt uns Gläubige, wie sie in Anfechtung umgegangen sind, ja, wie sie mit Sorge umgegangen sind. Gott sagt im Alten wie im Neuen Testament seine Fürsorge seinen Kindern zu. Ich möchte mit euch kurz Psalm 23 anschauen. Psalm 23, sehr wahrscheinlich ein Psalm, den einige von euch sogar auswendig sagen können, ja, den viele von uns vielleicht in Teilen auswendig sagen können. Da heißt es ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grünen Auen, zur Ruhe am Wasser führt er mich. Neues Leben gibt er mir, er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Wandere ich auch im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. Güte und Gnade werden mir folgen, alle meine Tage, und ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn mein Leben lang. In diesem Psalm betont der Beter, ein uns bekannter Beter, der König David, der Herr ist mein Hirte. Ja, und ich habe das Vorrecht, in meiner Masterarbeit über das Hirte-Herde-Bild zu schreiben. Im Alten Testament haben wir an verschiedenen Stellen Gott als den Hirten seines Volkes. Und dieses Bild des Hirten zeigt die Fürsorge Gottes für sein Volk. Ja, ein Hirt versorgt seine Gemeinde, wie es eben in diesem Psalm dargestellt wird. Ja, er sorgt dafür, dass seine Schafe Nahrung bekommen, ja, dass seine Schafe Flüssigkeit bekommen, dass sie Schutz finden in der Mittagshitze, dass sie Schutz finden in der Gefahren der Nacht. Und der Psalm zeigt, Gott ist dein persönlicher Hirte. Johannes Kapitel 10, da lesen wir von dem guten Hirten und Jesus Christus sagt, ich bin dieser gute Hirte. Jesus Christus ist dein persönlicher Hirte, der dich umsorgt. Der Psalm beinhaltet auch das Tal der Schatten. Und ich habe gelesen, ich bin ja da nicht fachkundig, aber ich habe gelesen, dass dieses Tal der Schatten ein Ort ist, wo kein Schaf hindurch möchte. Es ist ein Tal, wo die Schafe sich nicht wohl fühlen, das sie ängstigt. Aber der Hirte geht mit seinen Schafen durch dieses Tal. Und der Psalm zeigt uns ja, genau in diesen Momenten ist der Hirte für die Schafe da. Er führt und leitet sie durch dieses dunkle Tal. Und das ist die Zusage Gottes an dich. Ja, die Zusage Gottes ist nicht, ja, irgendwann, wenn du durch dieses Tal hindurch bist, dann bin ich wieder da. Nein, die Zusage Gottes ist es, du befindest dich jetzt in diesem dunklen Tal, ich bin da, ich führe dich da durch. Hebräer Kapitel 13, Vers 5 heißt es, Gott selbst hat gesagt, ich werde dich niemals verlassen. Das heißt, du darfst dir gewiss sein, Gott ist dein Hirte, Gott ist bei dir und er sorgt sich um dich. Und damit kommen wir wieder zurück zu Römer Kapitel 8. In Römer Kapitel 8, die Verse, die wir gehört haben bei der Textlesung, die sind ja mit diesen Eingangsfragen gestartet. Ja, wenn Gott für uns ist, wer kann denn gegen uns sein? Niemand. Wer kann uns anklagen, wenn Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, die ja Gott uns freispricht? Niemand. Wer kann uns scheiden von der Liebe Christi? Niemand. Und dann folgen Dinge, die uns allen nicht so gut gefallen. Da kommen eben die Ausführungen, ja, da kommen Bedrängnisse, da kommen Verfolgungen, ja, da kommt das Schwert, da kommen Ängste. Und vielleicht kommen in solchen Momenten, ja, Gott straft dich. Da kommt diese Bedrängnis, da kommt diese Gefahr. Paulus, ja, Gott sagt uns in diesen Versen, diese Dinge sind nicht Dinge, das sind keine Kennzeichen dafür, dass du nun getrennt bist von Gottes Liebe. Nein, selbst diese Dinge können dich nicht trennen von Gottes Liebe. In den Sorgen, da schauen wir auf die Sorgen. Und die Sorge sagt uns, hallo, hier bin ich, schau auf mich. Und wir schauen mehr und mehr auf die Sorgen und kommen nicht mehr daraus. Und Jesus Christus sagt, in deinen Sorgen, schau auf mich. Ich bin da. Ich liebe dich. Vielleicht gibt es keine Änderung der Situation. Vielleicht befindest du dich dann weiterhin in diesem dunklen Tal. Aber es gibt dir Trost. Es schenkt dir Zuversicht. Als Christ darfst du sicher sein, dein Ein- und dein Ausgang ist in seiner Hand. Du bist sicher in seiner Hand. Ja, niemand kann dich aus seiner Hand entreißen. Sicher in Christus heißt, in Zuversicht zu leben, dass wir wissen, dass Gott hier ist, ja, dass Gott für dich sorgt, in jeder Situation. Er ist Herr über der aktuellen Situation, wo du dich darin befindest. Das bedeutet Sicherheit. Sicher in Christus heißt eben die Gewissheit zu haben, sicher am Ziel anzukommen. Nicht aufgrund deiner Kraft, sondern aufgrund Jesu Christi Kraft. Er wird dafür sorgen, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Wir möchten das als Gemeinde jetzt abschließend in einem Lied miteinander bekennen und wir miteinander singen möchten, Herr aller Zeiten. Wir singen das Lied.